Lesen wir etwas aus diesen angekündigten drei Kapiteln aus 1. Mose 3, 1. Mose 4 und 1. Mose 5. Erste Mose 3 ab Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Und die Frau sprach zu der Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, der ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten unter die Bäume des Gartens. Und Gott der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt und versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir mitgeteilt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen? Und der Mensch sagte, die Frau, die du mir beigegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott der Herr sprach zu der Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange betrog mich und ich aß. Und Gott der Herr sprach zu der Schlange, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Vers 20. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie war die Mutter aller Lebenden. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott der Herr schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, wovon er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern, und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren. Und der Mensch erkannte Eva, seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Und sie gebar ferner seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, und Kain wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da brachte Kain dem Herrn eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Und Kain ergrimmte sehr, und sein Angesicht senkte sich. Vers 8. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sprach, ich weiß es nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden her. Vers 13. Und Kain sprach zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe, dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Erdbodens vertrieben, und ich werde verborgen sein vor deinem Angesicht und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, wer irgend mich findet, wird mich erschlagen. Und der Herr sprach zu ihm, darum, jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll es gerecht werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht erschlüge, wer irgend ihn fände. Und Kain ging weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Edem. Und Kain erkannte seine Frau, und sie wurde schwanger und gebär Hanoch. Und er baute eine Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Hanoch. Vers 15. Und Lamech nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zilla. Vers 23. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme, Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Strieme. Wenn Kain siebenfach gerecht wird, so Lamech 77-fach. Und Adam erkannte seine Frau wiederum und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hatte. Und Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enos. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Dies ist das Buch von Adams Geschlechter. An dem Tag, als Gott Adam erschuf, machte er ihn im Gleichnis Gottes. Mann und Frau schuf er sie, und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn in seinem Gleichnis, nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, waren 800 Jahre. Und er zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Adams, die er lebte, waren 930 Jahre, und er starb. Vers 21. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg. Soweit einmal das Wort Gottes. Wir haben uns vor einem Jahr ein klein wenig über diese beiden Kapitel davor unterhalten, über Kapitel 1 und Kapitel 2. Wir haben in Kapitel 1 gesehen, dass Gott ein gewaltig großer Schöpfergott ist, der innerhalb von 6 Tagen eigentlich alles erschaffen hat, was man erschaffen musste. Wo es für Gott auch überhaupt kein Problem gewesen ist, mal eben Leben zu erschaffen. Und ein Psalm sagt sogar, Gott sprach und es war da. Das zeigt uns, dass Gott für seine Schöpfung gar nicht hart arbeiten musste. In Kapitel 2 haben wir dann gesehen, dass Gott sich in einer völlig anderen Weise plötzlich vorstellt, nämlich nicht nur als der allmächtige Gott, sondern als Gott der Herr. Das heißt, als der Gott, der sich seinem Volk zuwendet. Als der Gott, der sich in Gnade, in Liebe seinem Volk offenbart. Und wir haben auch gesehen, dass es deswegen zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2 einen riesigen Unterschied gibt, dass in Kapitel 1 der Mensch genauso viel Platz bekommt wie die Tiere oder wie die Pflanzen, die Gott auch erschaffen hatte. Aber dass in Kapitel 2 der Mensch über 60% des Platzes ausmacht, der dort zur Verfügung steht in diesem Abschnitt. Und dass Gott gleichzeitig für diesen Menschen einen Garten bereitet hat, diesen Garten Eden, worin der Mensch eben wohnen sollte. Also Gott hat ganz klar diesen Garten gemacht für Adam und für Eva, dass sie sich in diesem Garten wohlfühlen konnten und dass es eigentlich dort alles gab, um ihre Bedürfnisse zu stillen. Und dass Gott ihnen gleichzeitig ein einziges Verbot gegeben hatte, nämlich dass sie von der Frucht eines Baumes nicht essen durfte. Und um jetzt zu verstehen, was in Kapitel 3 passiert, müssen wir noch einmal uns ganz kurz in Kapitel 2 angucken, was Gott von zwei Bäumen dort sagt. Das heißt, in diesem Garten Eden, um mal kurz zu beschreiben, wie er aussah, gab es sicherlich eine gewaltige Anzahl an Bäumen. Aber zwei Bäume waren sehr wichtig. Und von diesen zwei Bäumen stand ein Baum in der Mitte des Gartens. Und der andere Baum kann natürlich dann nicht auch in der Mitte des Gartens stehen. Es gibt nur einen Mittelpunkt. Und da befand sich also in der Tat ein Baum. Wir können uns das angucken in Kapitel 2. Das eine ist Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Und ein anderer Baum, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also in diesem Garten stand in der Mitte dieses Gartens genau ein Baum. Und das war der Baum des Lebens. Und dann gab es auch noch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und über diesem Baum gibt es jetzt noch eine Einschränkung, die Gott gemacht hat in Vers 17. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Also noch einmal, wir haben in diesem Garten eine große Anzahl von Bäumen, aber genau in der Mitte dieses Gartens stand der Baum des Lebens. Und irgendwo, vielleicht direkt daneben, ich weiß es nicht, stand der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott sagt ganz klar zu Adam und Eva, er durfte von jedem Baum des Gartens essen, aber von einem einzigen Baum nicht, und das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wir haben vielleicht noch eine Besonderheit in diesem Garten, denn dieser Garten Eden befand sich auch in der Landschaft Eden. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen in Kapitel 2, aber dieser Begriff Eden wird doppelt benutzt. Einmal für dieses große Gebiet, dieses Gebiet Eden. Und in diesem Gebiet Eden befand sich auch der Garten Eden. Und aus diesem Gebiet Eden floss jetzt ein einziger Fluss in diesen Garten hinein. Und dieser Fluss teilte sich in vier Flüsse. Und so flossen aus diesem Garten dann vier Flüsse heraus. Das mal ganz kurz, um diesen Garten zu beschreiben. Wenn man sich das jetzt vor Augen hält und man guckt sich diese ersten 7 Verse von Kapitel 3 an, dann erkennen wir eigentlich schon eines der größten Probleme, die es überhaupt gibt. Und dann verstehen wir auch, warum tatsächlich diese ersten 11 Kapitel des ersten Buches Mose, warum es tatsächlich die Kapitel der Anfänge sind. Ja, man könnte über die Kapitel 11, 1 bis 11 als Überschrift setzen, die biblische Urgeschichte. Da wird sozusagen der Grundstock gelegt, warum die Welt heute so ist, wie sie ist. Also wenn ich eine Antwort finden möchte über den heutigen Zustand der Welt, wenn ich eine Antwort finden möchte über den heutigen Zustand des Menschen, dann habe ich schon hier im ersten Buch Mose in den ersten 11 Kapiteln eine ganz klare Antwort. Am Anfang haben wir gesehen, dass Gott dieser große Schöpfer ist, dass Gott gleichzeitig auf dieser Erde einen Bereich direkt für den Menschen gesetzt hat, dass Gott den Menschen aber nicht als eine Marionette gemacht hat, sondern dass der Mensch eine eigene Verantwortung hat. Und dass er deswegen dem Menschen sagt, du darfst in diesem Garten alles, aber eine Sache darfst du nicht von der Frucht dieses Baumes essen. Und dann lernen wir in Kapitel 3 direkt, dass es diesen großen Gegenspieler Gottes gibt. Bezeichnet als Satan oder als der Teufel, der hier auftritt in dieser Schlange, die das Kennzeichen hat, dass sie listiger war als alle Tiere des Feldes. Und wir müssen uns hier am Anfang von Kapitel 3 nicht so eine kriechende Schlange vorstellen, ich sag mal, die kaum sichtbar ist. Denn wir lernen nachher ab Vers 14, glaube ich, dass Gott aufgrund des Sündenfalls in seine gesamte Schöpfung noch einmal eingegriffen hat. Und dass die Schlange erst nach dem Sündenfall ein kriechendes Tier geworden ist. Das heißt, wenn wir heute die Natur sehen, dann sehen wir im Endeffekt die Natur, wie sie aussieht nach dem Sündenfall. Und wir kriegen eigentlich nur einen ganz kleinen Hinweis darauf, wie fantastisch das Ganze gewesen sein muss, bevor die Sünde in die Welt gekommen ist. Aber hier tritt im Endeffekt der Teufel in Form dieser Schlange auf und man merkt, dass es zu einem Dialog kommt zwischen dem Teufel und zwischen Eva und dass anschließend die Wahrheit, die wir uns gerade in Kapitel 2 angeguckt haben, dass sie völlig verdreht wird. Und das können wir uns jetzt mal zunächst als erstes ein klein wenig angucken. Die Schlange kommt zu der Frau und es heißt in Vers 3, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? So hatte Gott es nicht gesagt. Es ist nicht in erster Linie, will ich einmal sagen, falsch, aber es ist wenigstens extrem ungenau. Und außerdem dieses Gebot, was Gott gab, oder dieses Verbot, was Gott gab, über einen einzigen Baum, das wird sozusagen erweitert, als wenn Gott ein Verbot ausgesprochen hätte über viele Bäume, die dort in diesem Garten standen. Das heißt, der Teufel macht hier Gott eigentlich härter oder schärfer oder schlimmer, als Gott sich überhaupt im Garten Eden vorgestellt hat. Er erweitert im Endeffekt dieses Verbot und sagt hier, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens. Und dann antwortet die Frau, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen. Und das stimmt nicht. Das haben wir gerade gesehen. Gott hat nicht gesagt, sie sollte nicht essen von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, sondern sie sollte nicht essen von der Frucht des Baumes, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und er stand nun mal nicht in der Mitte des Gartens. Und ich glaube, wir verstehen, was hier das erste Problem ist, dass man im Endeffekt den entscheidenden Mittelpunkt so ein klein wenig beiseite setzt und dafür einen anderen Mittelpunkt an diese Stelle setzt. Vielleicht war der Garten relativ unsymmetrisch gebaut. Vielleicht war das schwer zu erkennen, wo genau die Mitte in diesem Garten gewesen ist. Aber Gott hatte eine ganz klare Anordnung gegeben, dass dieser Baum des Lebens in der Mitte stand und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen irgendwo anders. Und hier wird jetzt im Endeffekt dieser Mittelpunkt verschoben. Der wird total verändert. Und darum sagt Eva eben, dass sie von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen. Ich sage noch einmal, das hat Gott überhaupt nicht gesagt. Ich weiß nicht, wie Eva darauf kommt. Ich habe das Gefühl, dass Gott das mit Adam besprochen hat. Und ich weiß nicht, ob Adam das seiner Frau falsch erzählt hat oder ob seine Frau nicht richtig zugehört hat. Wie es dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Darüber schweigt Gott auch. Aber eins ist sicher, dass das, was Eva hier sagt, ist falsch. Und ich glaube, das ist die erste ganz wichtige Lektion für unser Leben, dass wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir dieses Wort Gottes wirklich genau lesen müssen. Dass es manchmal, das sehen wir nachher noch, auf jeden einzelnen Buchstaben in diesem Buch ankommt. Ja, dass dieses Buch, was wir hier vor uns haben, dass das eben nicht, ich sag mal, irgend so ein Wort ist. Wir haben uns vorhin noch an einen Vers aus 5. Mose 32 erinnert, dass dieses Buch nicht ein leeres Wort ist, sondern dass dieses Buch unser Leben ist. Das heißt, wir haben hier in diesem Buch in der Bibel tatsächlich Lebensworte vor uns, weil es hier das heilige Wort Gottes ist. Und deswegen erwartet Gott von uns, dass wir dieses Buch sehr, sehr sorgfältig lesen. Ich will es mal anders formulieren, dass wir sehr, sehr sorgfältig auf die Stimme Gottes hören. Und das ist hier am Anfang auf keinen Fall passiert. Und daran sieht man auch, wie listig der Teufel ist. Denn der Teufel fängt ja nicht an, mit Adam zu diskutieren. Der hat es ja aus erster Hand von Gott gehört. Der hätte wahrscheinlich genau gewusst, was Gott gesagt hat. Sondern er führt hier dieses Gespräch mit Eva, die es wahrscheinlich, ich bin hier jedenfalls davon aus, es nicht direkt von Gott, sondern über Adam gehört hatte. Also man merkt, dass der Teufel, der große Gegenspieler Gottes, dass er tatsächlich sehr, sehr listig ist und dass er ein großes Ziel hat, den Menschen von Gott abzuziehen. Und deswegen bekommt er ja auch diesen Titel im Johannesevangelium, dass er der Vater der Lüge ist. oder der Mörder von Anfang. Mörder in dem Falle, dass er den Menschen von Gott abzieht und dass der Mensch deswegen das ewige Leben nicht bekommen kann. Das heißt, wenn ein Mensch mit seiner Sündenschuld nicht zu Gott kommt, dann geht er einmal ewig verloren. Dann ist er tot, anders ausgedrückt. Ewig tot. Und deswegen Mörder von Anfang. Das sind diese Kennzeichen des Teufels. Denn nachdem es hier zu dieser Diskussion kommt, dann zeigt der Teufel auch sein wahres Gesicht in diesen Versen 4 und 5, indem er Dinge verspricht, die er überhaupt nicht halten kann. Indem er jetzt tatsächlich auch die Unwahrheit sagt und lügt. Am Anfang war er sehr listig. Aber jetzt tritt er hier auf als der große Lügner. Er sagt in Vers 4, und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet durchaus nicht sterben. Nicht wahr? Gott hat ihnen gesagt, wenn ihr von der Frucht dieses Baumes esst, dann werdet ihr sterben. Der Teufel sagt zu der Frau, wenn du von der Frucht des Baumes isst, dann wirst du nicht sterben. Also eine völlig gegensätzliche Aussage zu dem, was Gott gesagt hat. Es kann nur eine einzige von diesen beiden Aussagen wahr sein. Beides gleichzeitig geht überhaupt nicht. Das Zweite, was er dann verspricht, in Vers 5, dann werden eure Augen aufgetan werden und anschließend noch, ihr werdet sein wie Gott. Und Gott hat ihnen genau das Gegenteil gesagt. Gott hat ihnen das Gericht angekündigt. Und der Teufel sagt, wenn ihr von dieser Frucht esset, dann werdet ihr erstens nicht sterben, dann werdet ihr leben. Dann werdet ihr zweitens sein wie Gott. Und dann werdet ihr erkennen, was gut und was böse ist. Das ist das, was der Teufel hier vorausgesagt hat. Der Teufel tritt hier auf als derjenige, der sehr viel verspricht. Und das, obwohl er überhaupt nichts geben kann. Er tritt hier tatsächlich auf als der große Lügner, als der Gegenspieler Gottes. Aber er tritt hier auch so auf als jemand, der sehr liebliche, sehr anziehende Worte für uns Menschen hat. Und der es deswegen immer wieder schafft, dass er uns Menschen in seinen Bann zieht. Und so wird der Teufel auch heute vielen Menschen versprechen, du brauchst nicht an das zu glauben, was in der Bibel steht. Du brauchst nicht daran zu glauben, dass du mit seiner Sündenschuld zu Gott kommen musst. Du musst nicht daran glauben, dass es eine Hölle gibt, was die Bibel an vielen Stellen im Neuen Testament sagt. Du musst nicht daran glauben, dass du nur dann ewiges Leben bekommst, wenn du wirklich erkennst, dass du ein Sünder bist und Gott deine Sünden bekennst. Das stimmt alles nicht, was in der Bibel steht. Und der Teufel dreht das alles rum. Gott sagt aber, es gibt nur eine Möglichkeit, um zu leben. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, um ewiges Leben zu bekommen. Und das ist, indem ich eben mit meiner Sündenschuld zu Gott komme. Eine ganz ernste und genau entgegengesetzte Botschaft. Und genauso ist das schon hier in Kapitel 3. Und so wird uns in Kapitel 3 schon gezeigt, dass der Teufel der große Gegenspieler Gottes ist. Dass Gott das eine Ziel hat, dass der Mensch zu ihm in die Ewigkeit kommt und der Teufel das Ziel hat, den Menschen von Gott abzuziehen. Und dann passiert eben genau das, und ich kann das in der Kürze der Zeit immer nur anschneiden, die einzelnen Punkte. In Vers 6, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war. Und sie sah, dass das alles sehr verlockend war, auch für die Augen. Also das war alles so schön und so angenehm und so annehmlich, was der Teufel hier versprach. Und wir kennen ja das Ende der Geschichte. Sie nahm von dieser Frucht und sie aß. Und sie gab dann auch ihrem Mann und er aß. Wir wissen über sich, was das für eine Frucht ist. Ja, auch wenn heute auf vielen, vielen Darstellungen da ein Apfel oder irgendwas zu sehen ist, Gott schweigt völlig darüber, was das hier für eine Frucht ist. Wir müssen uns nicht von diesen ganzen Bildern irritieren lassen, die man überall sieht. Es war einfach irgendeine Frucht, von der sie nicht essen durften. Es war eine Frucht, die sehr, sehr angenehm für die Augen gewesen sind. Und dann aßen sie und dann waren sie plötzlich gar nicht wie Gott. Und dann erkannten sie gar nicht unbedingt Gutes. Sie erkannten vielleicht ihren Zustand und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie nahmen sich Blätter von Bäumen und sie machten sich daraus Schurze und sie versteckten sich im Garten Eden. Und dann hörten sie plötzlich in diesem Garten Eden die Stimme Gottes. Das ist auch schon eine interessante Sache. Wir lesen überhaupt nicht in Vers 8, dass Gott jetzt erst in den Garten gekommen ist. Sondern wenn wir Vers 8 lesen, dann müssen wir das Gefühl haben, dass Gott schon die ganze Zeit in diesem Garten gewesen ist. Denn es heißt ja, dass Gott, der Herr, dass er im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Also dort in diesem Garten Eden, den Gott extra für die Menschen gemacht hatte, war Gott selbst anwesend. Aber dadurch, dass sie den Mittelpunkt in ihrem Leben verschoben hatten, hatten sie Gott gar nicht erkannt. Sie waren überrascht, dass sie plötzlich seine Stimme hörten. Und wir merken noch etwas, was ich eben schon sagte. Sie versteckten sich. Und Vers 10 sagt dann sogar, und sie fürchteten sich. Nicht wahr? Furcht und Angst. Das ist nicht etwas, was durch die Schöpfung entstanden ist. Also Furcht, die es heute gibt. Ich meine mal Angst. Und wie oft haben wir Angst vor vielen Dingen? Das ist eine Folge des Sündenfalls. Das war nicht etwas, was Gott von Anfang an in den Menschen reingelegt hat. Es war eigentlich völlig unnötig, dass der Mensch sich fürchten musste. Aber aufgrund dieses Sündenfalls, da kam es plötzlich, dass der Mensch auch Angst hat. Vielleicht auch hier besonders, dass er Angst hat, diesem großen Gott zu begegnen. Und wir sehen ja, dass der Mensch etwas versucht, dass er diesem Gott begegnen konnte, so wie er dachte, dass es Gott wohlgefällig ist. Er nahm Blätter von irgendwelchen Bäumen und heftete sie sich um, um so einigermaßen bekleidet vor Gott zu treten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns noch merken müssen für gleich, dass also hier der Mensch versucht, auf einen eigenen Weg plötzlich wieder zu Gott zu kommen. Und wir lernen später, dass das nicht funktioniert. Und das ist etwas, das zieht sich durch die gesamte Bibel. Das sehen wir gleich bei den beiden Opfern in Kapitel 4 von Kain und Abel. Dass einer versucht, Gott so zu nahen, wie es ihm angenehm in den Augen Gottes war. Und da sagt Gott ihm, so funktioniert das nicht. Wir lernen das schon im dritten Buch Mose in Kapitel 1. Ja, da heißt es, wenn von euch jemand dem Herrn ein Opfer darbringen will, so soll er. Auf der einen Seite die Freiwilligkeit, dass wir es in unseren Herzen haben, Gott etwas zu bringen. Aber dann sagt Gott, da freue ich mich riesig drüber, wenn ihr freiwillig kommt, um mir etwas zu bringen. Aber wenn ihr es tut, dann müsst ihr es so tun, wie es für mich wohlgefällig ist. Das heißt, auf der einen Seite die Freiwilligkeit, auf der anderen Seite muss es so sein, dass es auch der Ehre und der Heiligkeit Gottes Genüge tut. Und das war hier mit diesen Blättern, die sie sich umhefteten, in Vers 7 ganz sicherlich nicht der Fall. Und dann hörten sie die Stimme und dann versteckten sie sich in diesem Garten. Und dann kommt diese Frage in Vers 9, ich glaube, es ist sogar die erste Frage überhaupt, die Gott an Menschen stellt. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Das ist schon interessant, dass Gott eine Frage stellt. Wir haben in Kapitel 1 und 2 gesehen, dass Gott dieser allmächtige Schöpfer ist. Wir haben in Kapitel 3 gesehen, dass Gott in diesem Garten Eden zugegen war, dass er das Ganze wahrscheinlich gesehen und mitbekommen hat, dass er vielleicht auch gesehen hat, wo der Mensch sich versteckte. Und trotzdem stellt Gott hier diese Frage, wo bist du? Weißt du, wir haben so etwas Ähnliches und da müssen wir einmal kurz hinblättern zum Johannesevangelium. Das finde ich da nämlich genauso gewaltig, dass dieses Johannesevangelium mehr oder weniger mit einer Frage beginnt. Zuerst wird uns im Johannesevangelium gezeigt, wer Jesus Christus ist, in Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. In ihm war Leben. Und dann heißt es in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dann sehen wir anschließend, dass einige Jünger dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, in Vers 38. Vers 37, und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Merken wir, dass wir so einen ähnlichen Aufbau haben. In 1. Mose 1 und 2, dieser große Schöpfergott, der gleichzeitig auch um sein Volk besorgt ist oder um seine ersten Menschen, der ihnen diesen herrlichen Platz macht, der dann sieht, was im Garten Eden passiert ist und danach diese Frage stellt. Und hier in Johannes 1, wo uns gezeigt wird, dass Jesus Christus nicht nur vollkommener Mensch, sondern auch der ewige Sohn Gottes gewesen ist. Dass er derjenige war oder ist, der alles weiß. Und er dann plötzlich in Kapitel 1, Vers 35 oder 38 diese Frage stellt, was sucht ihr? Wusste er nicht, was sie suchten? Wusste er nicht, was in 1. Mose 3 passiert ist, wenn er fragt, wo bist du? Natürlich wusste Gott das. Ich sagte eben schon, er ist der Allwissende. Aber da müssen wir uns diese Frage stellen, warum stellt Gott hier eine Frage? Warum haben wir in keinem Evangelium mehr Fragen an Menschen als im Johannesevangelium? Gerade dort, wo uns der Herr Jesus als der ewige Sohn Gottes gezeigt wird. Nun, die Antwort ist ganz einfach. Gott möchte aus deinem und aus meinem Herzen hören, was deine und was meine Probleme sind. Gott möchte gerne, dass wir ganz offen das aussprechen, was uns bedrückt. Gott möchte, dass wir ganz offen die Dinge aussprechen, ich sag mal, die vielleicht zwischen uns und Gott stehen. Es müssen ja nicht immer negative Dinge sein, es können ja auch mal positive, es ist ganz allgemein. Gott möchte einfach hören, was ist in unseren Herzen. Gott möchte einfach hören, was sind die Bedürfnisse, die wir haben. So war es in Johannes 1. Er stellt diese Frage, was sucht ihr? Und sie geben die beste Antwort, die sie geben konnten. Sie sagen, wir suchen eine Person. Wir suchen dich. Wo hältst du dich auf? Weil der Herr fragt nach einer Sache, was? Und sie antworten mit einer Person. Sie haben wirklich hier gezeigt, was im tiefen Herzensgrund von ihnen gewesen ist. Sie suchten ihn. Und hier sehen wir etwas anderes in 1. Mose 3. Da sollten sie in ihrem Herzen erkennen, dass plötzlich etwas zwischen ihnen und zwischen Gott stand. Und deswegen stellt Gott der Herr hier diese Frage in Vers 9, wo bist du? Und die Antwort ist, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich. Schade, weil das hier kein Bekenntnis gekommen ist. Dass sie hier gesagt haben, Gott, wir haben nicht auf das gehört, was du uns gesagt hast. Du hast uns gesagt, wir sollen nicht von der Frucht dieses Baumes essen. Wir haben das aber trotzdem getan, weil da kommt diese ehrliche Frage Gottes. Und dann antworten sie drumherum. Sie geben keine klare Antwort. Und es wird noch viel schlimmer in Vers 12, 13 und 14. Da schiebt man sogar die Schuld den anderen in die Schuhe. Und schlussendlich ist sogar Gott der, der schuld ist. Das ist das, was uns Vers 12 sagt. Und der Mensch sagte, die Frau, die du mir beigegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Das ist das, was Adam sagte, oder? Gott ist die Schuld von Eva. Die hat mir doch die Frucht gegeben. Aber Gott, so ganz unschuldig bist du auch nicht. Denn die Frau, die hast du mir ja gegeben. Also schlussendlich ist scheinbar Gott der Schuldige. Dann geht das Gespräch an Eva und sie ist auch nicht viel besser. Und Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange betrog mich. Ist das nicht so richtig aus dem Leben gegriffen? Dass man oft anerkennt, dass man was getan hat, was nicht gut in den Augen Gottes gewesen ist? Dass man vielleicht so ein persönliches Gespräch mit Gott hat? Dass Gott einen so ganz persönlich anspricht? Vielleicht auch dadurch, durch einen besonderen Bibelvers? Oder durch irgendetwas, das Gott einen ganz persönlich und direkt anspricht? Und dass man da nicht zu Gott kommt und sagt, ja Gott, ich habe das und das falsch gemacht. Gott, ich muss das und das bekennen, was nicht in Ordnung ist. sondern dass man einfach die Schuld auf andere schiebt. Und schlussendlich ist es Gott. So ist es in der Welt heutzutage auch. Wie oft schreiben die Zeitungen, Gott gibt es nicht, Gott ist tot, Gott existiert nicht, irgendwelche Illustrierten. Und wenn irgendeine Katastrophe passiert, dann schreiben die gleichen Zeitungen, Gott, wo warst du? Gott, warum hast du es zugelassen? Und was sonst noch alles für Floskeln dort zu lesen sind. Es ist nicht immer das gleiche Verhalten. Schuld sind immer die anderen, nur nicht man selbst. Und das gilt nicht nur für unsere Beziehung zu Gott. Das gilt auch für unsere Beziehung, für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Es sind immer die anderen schuld, nur nie man selbst. Man merkt hier, biblische Urgeschichte, Kapitel 3. Da wird uns schon gezeigt, wie das Herz des Menschen aussieht. Und da wird uns schon gezeigt, was die Ziele des Teufels sind. Uns bloß von Gott abzuziehen. Und dann kommt anschließend das Gericht Gottes. Und zwar das Gericht über seine gesamte Schöpfung. Ja, in Kapitel ab Vers 14, da haben wir dann im Endeffekt das Gericht Gottes über die Tierwelt. Das bedeutet, Gott hat tatsächlich noch einmal in seine Schöpfung eingegriffen. Die Tiere sind von da an zu Fleischfressern zum Teil geworden. Es gibt ja heute noch Pflanzenfresser, aber es gibt auch Tiere, die fressen ausschließlich Fleisch. Und ich bin davon überzeugt, dass das vor dem Sündenfall überhaupt nicht gewesen ist. Dass die Tiere da wirklich in der Tat alle nur pflanzliche Nahrung zu sich genommen haben. Und Gott wird das ja noch einmal rückgängig machen, nämlich dann, wenn es sich um das tausendjährige Reich handelt. Da werden tatsächlich auch fleischfressende Tiere wieder Gras fressen. Wir lesen das im Buch Jesaja ganz am Ende. Kapitel 65, meine ich, wäre das. Aber das Interessante ist, dass wenn Gott das dann wieder rückgängig machen wird, Kapitel 65, Vers 25, Wolf und Lamm werden zusammen weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Aber nur bei einem einzigen Tier wird Gott es nicht wieder rückgängig machen. Das ist die Schlange. Das ist nämlich tatsächlich in Vers 25. Und die Schlange, Staub wird ihre Speise sein. Dieses Gericht ist im Endeffekt ein endgültiges Gericht. Also das ist schon ganz interessant. Wir müssen uns also vorstellen, dass die Tierwelt bis zum Sündenfall anders aussah, als das heute der Fall ist. Das heißt, dass Gott nach dem Sündenfall ganz klar in seine Schöpfung eingegriffen hat. Dass die Tiere zum Teil fleischfressende Tiere geworden sind. Aber später, wenn es um das tausendjährige Friedensreich geht, dass dann eben tatsächlich Löwe und Rind zusammen Gras fressen. Nur die Schlange, sie wird bei diesem Gericht bleiben, was Gott hier ausgesprochen hat in Vers 14. Weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und dann in Vers 15 und in Vers 16. Da haben wir etwas, das ist so einmalig für das Alte Testament. Denn da wird uns hier direkt eine zweite wichtige Seite gezeigt, dass das Alte Testament nicht nur ein Geschichtsbuch ist, sondern dass das Alte Testament auch ein Buch ist mit einer prophetischen, mit hinweisenden Aussagen auf Jesus Christus. Wir können uns ja die Frage stellen, warum hat Gott überhaupt das Alte Testament aufschreiben lassen? Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann finden wir nirgends, dass Gott das Alte Testament für die Juden hat aufschreiben lassen. Sondern das Gegenteil ist der Fall. 1. Korinther 9, Vers 9 sagt, dass das Alte Testament für uns, für die Christen der Gnadenzeit aufgeschrieben worden ist. Das heißt, das Alte Testament haben wir zum einen deswegen, damit wir aus der Geschichte dieses Buches etwas für unser Leben lernen. Ich sag, wir haben dort illustrierten Anschauungsunterricht, in dem Gott uns Ereignisse, Personen vorgestellt hat, die für uns als Vorbilder sind, von denen wir etwas lernen können. Die zweite Bedeutung ist aber auf alle Fälle, dass wir im Alten Testament etwas von Jesus Christus finden. Sagt der Herr selbst im Lukas-Evangelium Kapitel 24, dass er ihnen in allen Schriften das erklärte, was ihn betraf. Und das finden wir jetzt hier direkt in Kapitel 3, Vers 15, in dieser prophetischen Aussage, wenn es dort heißt, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, die Schlange, wirst ihm die Ferse zermalmen. Was ist das für eine interessante Voraussage? Nun, das Interessante ist, dass es also Nachkommen geben wird. Es ist einmal die Schlange da mit ihrem Samen und es ist die Frau da mit ihrem Samen. Und wenn wir Galater 4 zum Beispiel lesen oder auch andere Stellen, dann sehen wir ganz klar, dass hier die Rede ist von Jesus Christus, der hier als Mensch auf diese Erde gekommen ist, als ein Nachkomme von dieser Frau. Und dass dann, was uns anschließend in Vers 17 beschrieben wird oder in Vers 16 am Ende, dass das, Vers 15 am Ende, dass uns das eben beschreibt, was am Kreuz von Golgatha passiert ist. Dass dort Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, aber dass er nach 3 Tagen wieder auferstanden ist und lebt. Das heißt, ihm ist dort die Ferse zermalmt worden. Es war etwas, was nicht endgültig tödlich ist. Sondern Jesus Christus ist auferstanden und lebt. Aber es heißt eben auch, dass er am Kreuz von Golgatha den Tod und den Teufel besiegt hat. Und dass also dort der Teufel eine endgültige Niederlage erlitten hat. Auch wenn er im Augenblick so tut, wie damals im Garten Eden, als wäre er der Herrscher dieser Welt, der uns sehr, sehr viel versprechen könnte. Zeigt uns aber doch Gott ganz klar, bei der Begebenheit am Kreuz und hier auch schon in dieser prophetischen Beschreibung, dass der Teufel endgültig besiegt worden ist. Das ist eben das, was hier steht. Er wird dir den Kopf zermalmen. Das ist etwas, was eine Todesfolge mit sich bringt. Aber jemandem die Ferse zu zermalmen, das sind vielleicht unerträgliche Schmerzen, aber es ist nicht zum ewigen Tod. Und so haben wir also hier in dieser prophetischen Aussage einen Hinweis auf das Werk von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Dass er als Mensch auf diese Erde einmal kommen wird oder jetzt gekommen ist aus unserer Sicht. Und dass er dort am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist. Dass er der Sieger vom Kreuz ist. Auch wenn er dort unsagbar gelitten hat. Auch als er in dem Gericht Gottes war. Als sein Gott ihn für 3 Stunden verlassen musste. Leiden und Schmerzen, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können. Aber er ist der Sieger. Und der Teufel ist der Besiegte, etwas, was uns hier in Vers 15 schon angedeutet wird. Und da wird uns direkt am Anfang gezeigt, was eben diese zweite Seite des Alten Testamentes ist, dass wir dort viele, viele Hinweise finden auf Jesus Christus, auf den Sohn Gottes. Wir haben mindestens 200, 250 präzise Voraussagen auf ihn. Ja, wir wissen seinen Geburtsort, der ist uns über 500 Jahre vorher angekündigt worden. Und ich könnte viele, viele weitere solcher Beispiele bringen. Also direkt hier wird uns schon gezeigt, was die gewaltige geistliche Kraft dieses Buches hier ist. Wir lernen in den weiteren Versen noch etwas, nämlich dass es auch ein Gericht über den Menschen gibt. Die Schwangerschaft der Frau wird sehr mühselig sein. Mit Schmerzen wird sie Kinder gebären. Der Mann muss hart arbeiten, um einen Erwerb zu bekommen. Und was natürlich auch geschehen ist, was uns Vers 19 sagt, dass der Tod in die Welt gekommen ist. Also genau das andere als das, was der Teufel versprochen hatte. Der Teufel versprach ihnen, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr leben. Gott hatte vorher gesagt, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sicher sterben. Und hier zeigt sich, dass Gott recht hat. Aber jetzt war der Tod in der Welt und jetzt ist es dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Die Frage ist, was ist danach? Aber das, was danach ist, das entscheidet jeder Mensch hier auf dieser Erde. Ob ich danach das bei Gott in der Herrlichkeit bin oder ob ich danach ewig getrennt bin von Gott an einem Ort, den die Bibel als Hölle bezeichnet. Die Weiche stellt jeder hier, ob er eine Entscheidung trifft für Gott oder nicht. Wir lernen am Ende von Vers 17, dass auch der Erdboden verflucht ist. Und wir lernen in Vers 18, dass Gott auch in die Pflanzenwelt eingegriffen hat. Es gab plötzlich Dornen und Disteln. Und vielleicht verstehen wir, warum es im Römerbrief heißt, dass die ganze Schöpfung seufzt unter dieser Last der Sünde. Überall ist das Gericht Gottes hingekommen. Gott hat im Endeffekt seine ganze Schöpfung noch einmal verändert. Aber wir müssen hier weitermachen. Wir haben noch einen herrlichen Vers, auf den möchte ich auch noch kurz zu sprechen kommen, bevor ich dann kurz nach Kapitel 4 komme. Das ist Vers 21. Nein, Vers 20 erst einmal. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie war die Mutter aller Lebenden. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Was ist denn hieran so interessant? Nun, dass Eva erst ab Vers 20 Eva heißt. Weißt du, wir würden das gut verstehen im Garten Eden vor dem Sündenfall, dass Adam seine Frau Eva genannt hätte, Mutter aller Lebendigen. Aber wir lesen nicht, dass Adam das getan hat. Dann kam der Sündenfall. Dann kam der Tod in die Welt. Dann kündigt Gott in Vers 19 direkt den Tod an. Den Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und dann ist die Reaktion von Adam, dass er seine Frau Eva nennt. Mutter aller Lebendigen. Da bin ich von überzeugt, das tat Adam jetzt im Glauben. Vorher war von seinem Glauben wenig zu sehen bei dem, was dort im Garten Eden geschehen ist. Aber hier muss Adam irgendwie an die Prophezeiung Gottes geglaubt haben, was Gott selbst in Vers 15 gesagt hat, wenn es heißt, dass es Feindschaft geben wird zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Also Gott hat vorher sogar noch angekündigt, dass sie Nachkommen haben werden. Und danach kündigt Gott den Tod an. Und dann nennt Adam seine Frau Eva und sagt, du bist die Mutter aller Lebendigen. Ich glaube an die Verheißung Gottes, die in Vers 15 ausgesprochen worden ist, dass tatsächlich wir noch Nachkommen bekommen werden, dass es also noch weiter Leben auf dieser Erde geben wird. Anders können wir das hier kaum verstehen, auch dass Gott das hier an diese Stelle setzt. Denn sie war die Mutter aller Lebendigen. Und die Fußnote sagt ja auch, dass ihr Name nichts anderes als Leben bedeutet. Also Adam sah hier im Glauben die Verheißung Gottes. Das ist jetzt erstmal eine schöne Seite hier bei Adam, wo wir sonst vorher so viel Negatives gesehen haben. Und dann kommt die Antwort Gottes darauf. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Was ist der große Unterschied zu den Kleidern, die sie vorher anhatten? Die Kleider aus diesen Pflanzenblättern, die sie vorher anhatten, das waren Kleider, die sie sich selbst gemacht hatten. Aber mit selbstgemachten Kleidern kann ich nicht in die Gegenwart Gottes treten. Niemand muss meinen, dass er vielleicht durch irgendwie gute Taten oder wie auch immer so in die Gegenwart Gottes kommen kann. Sondern was wir brauchen, ist erst einmal eine lebendige Beziehung zu Gott. Und das ist das, was hier dargestellt wird. Denn damit es Kleider aus Fell gab, da musste ein Tier geschlachtet werden. Und zwar, und das ist das Interessante hier, ein Tier, was Gott ausgesucht hatte. Und weißt du, dass wir im Alten Testament nur zwei Stellen haben, wo wir lernen können, dass Gott sich das Opfer ausgesucht hat, das im Endeffekt die Frage der Sünde und Schuld klären musste. Sämtliche Opfertiere, die im Alten Testament dargebracht worden sind, die haben sich die Menschen selbst ausgesucht. Ich kenne kein einziges Opfertier, keine Opferszene, wo steht, dass Gott sich das Opfertier aussuchte. Mit Ausnahme von zwei Stellen. Die eine ist hier. Hier 1. Mose 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Sag mal, Kleider der Gerechtigkeit von einem Tier, was Gott ausgesucht hat. Und die zweite Stelle, die haben wir auch nochmal im 1. Buch Mose. In Kapitel 22 bei Abraham und Isaak. Das ist die zweite Stelle und ich meine auch die letzte Stelle, wo wir etwas lesen, dass Gott sich dieses Opfer ausgesucht hat. In 1. Mose 22, da wird uns zum einen der große Unterschied gezeigt zwischen Isaak und dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus wusste alles im Voraus. Er kam wissend auf diese Erde und wusste ganz genau, was am Kreuz von Golgatha passieren würde. Er wusste all die Leiden, die ihn erwarten würde, während Isaak unwissend ist. Das ist mal das Erste, was wir da lernen können, nämlich Vers 7, 1. Mose 22, Vers 7. Und Isaak sprach zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Also zum einen wird uns durch diese Frage gezeigt, dass Isaak unwissend war. Also auch wenn er noch ein so herrliches Vorbild hier auf Jesus Christus ist, so wird uns doch gezeigt, dass es einen riesigen Unterschied gibt zwischen diesem Vorbild und der Erfüllung Jesus Christus. Und dass uns diese heilige Seite, dass Jesus Christus alles im Voraus wusste, wird uns an keiner einzigen Stelle im Alten Testament vorbildhaft beschrieben. Das war, ich sag mal, wie so eine Art Geheimnis, das im Neuen Testament gelüftet worden ist. Aber dann benutzt Gott diese Frage, um zu zeigen, dass er sich das wahre Opfer aussucht. Denn Abraham spricht anschließend diese bewegenden Worte und Abraham sprach, Vers 8, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer. Ich sage nochmal, ich kenne keine andere Stelle, wo das so klar zum Ausdruck kommt. Dieses Opfer, was dort am Kreuz von Golgatha gestorben ist, das hat Gott sich ersehen. Gott hat seinen Sohn 33 Jahre lang auf dieser Erde begleitet. Und Gott hat gesehen, dass er vollkommen ohne Sünde gewesen ist. Gott hat gesehen, dass in ihm keine Sünde war. Etwas, was kein Mensch sehen konnte. Gott hat gesehen, dass er, nur er, dieses Opfer stellen konnte. Ausgedrückt in 1. Mose 22 und angedeutet in 1. Mose 3. So benutzt Gott diese so schreckliche Begebenheit hier, um uns diesen herrlichen Hinweis versteckt zwischen diesen Versen zu geben, dass Gott sich dieses wahre Opfer einmal ausgucken wird. Genauso wie er hier Adam und Eva mit diesen Kleidern aus Fell bekleidete. Und dann bekamen sie Nachkommen, Kain und Abel. Und da kann man die erste Frage stellen, Kain bringt ein Opfer, Abel bringt ein Opfer. Ist Gott nicht ungerecht, dass er das eine Opfer annimmt und das andere Opfer nimmt er nicht an? Kain bringt etwas von den Tieren da, von den Früchten des Feldes da. Abel bringt etwas da von den Erstlingen seiner Herde. An dem einen Opfer hat Gott Freude, an dem anderen Opfer hat Gott keine Freude. Ist das nicht irgendwie ungerecht von Gott? Wir haben doch noch gar keine Opfergesetze gehabt. Wir haben doch bisher nirgends steht doch hier, was man Gott darbringen darf und was nicht. Wie kann Gott dann sagen, bei dem einen Opfer, das ist mir wohlgefällig, das andere ist mir nicht wohlgefällig? Nun, es gibt zwei Gründe. Ich will sie kurz skizzieren. Der eine Grund ist eine Glaubensfrage. Das lernen wir in Hebräer 11. Da heißt es nämlich, durch Glauben brachte Abel ein vorzüglicheres Opfer dar. Das heißt, Abel muss eine innige Gemeinschaft mit Gott gehabt haben und dass er aufgrund dieser Lebensgemeinschaft mit Gott verstand, was die Gedanken Gottes gewesen sind und was in den Augen Gottes wohlgefällig ist. Du, diese Gemeinschaft mit Gott, die brauchen wir auch. Wie viele Fragen in unserem Leben haben wir? Da finden wir in der Bibel überhaupt keine direkte Antwort drauf. Ja, wenn du davor stehst, dir zu überlegen, was möchte ich mal für einen Beruf ausüben, da wirst du sicherlich keine Stelle in der Bibel finden, wo steht, du sollst Chemiker werden. Wüsste ich nicht, wo es steht. Wie erfährst du jetzt, was der Beruf deines Lebens ist? Ich sag mal, aus deiner Gemeinschaft mit Gott heraus. Indem du eine innige Beziehung mit ihm pflegst. Und dann verstehst, wie Gott so ganz persönlich mit dir spricht. Und dass du auf diese Art und Weise auch die Gedanken Gottes so ganz persönlich für dein Leben kennenlernen kannst. Oder wenn du vor der großen Frage stehst, was soll mein Ehepartner werden? Da wirst du keine Bibelstelle finden, wo der Name deiner zukünftigen Frau oder deines zukünftigen Mannes steht. Es ist das Gleiche, du kommst mit dieser Frage zu Gott. Und aus deiner Lebensgemeinschaft heraus mit Gott, da verstehst du, was die Antwort Gottes für dein Leben ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott pflegen. Und das tun wir in erster Linie durch das Gebet. Dass wir eben Gott wirklich sagen, was die Wünsche unseres Herzens sind, wie das wir schon vorhin gelernt haben. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, und den will ich einmal Gehorsam nennen. Den will ich einmal nennen, indem ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige. Guck mal, war das wirklich so schwer zu erkennen für Kain und Abel, was Gott wirklich gerne hätte? Dann überlegen wir uns doch einfach mal kurz, wer hat denn hier wen nachgemacht? Kain brachte ein Opfer des Feldes. Er tat genau das, was Adam und Eva taten, indem sie sich selbst Kleider machten von Blättern, von den Früchten des Feldes. Und Gott musste ihnen zeigen, so könnt ihr nicht zu mir kommen. Er machte ihnen Kleider aus Fell, in dem dafür ein Tier sterben musste. Wen hat Abel nachgemacht? Abel hat im Endeffekt Gott nachgemacht. Er war ein Nachahmer Gottes und hat Gott das dargebracht, was Gott vorher selbst gemacht hat, damit Adam und Eva wieder vor Gott erscheinen konnten. Das heißt, der zweite Weg ist, um die Gedanken Gottes kennenzulernen, um Gott zu gefallen, ist, dass wir Nachahmer Christi sind. Ja, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Wir können der Welt nachahmen. Dann ist das so ein Opfer wie Kain, ein Opfer, woran Gott keine Freude haben wird. Wir können aber auch Jesus Christus nachahmen. Und dann ist das so ein Opfer wie Abel, was Abel dargebracht hat. Das heißt, auf der einen Seite war es eine Glaubensfrage, eine Frage meiner Gemeinschaft mit Gott. Und das zweite war eine Frage des Gehorsams. Eine Frage ist, wem ahme ich nach? Und so können wir auch verstehen, dass Gott das Opfer annehmen konnte von Abel und das Opfer von Kain nicht. Gott verurteilt Kain hier gar nicht. Aber Kain hat nicht verstanden, dass er etwas in seinem Leben ändern muss. Es kam Hass auf und er tötete anschließend seinen Bruder. Der erste Brudermord der Geschichte. Und dann anschließend haben wir in diesen Versen 17, ich sag mal bis Vers 24, haben wir nur noch das Geschlechtsregister Kains. Und das wird immer schlimmer. Anschließend wird Hanoch erwähnt in Vers 17, der Mann, der die erste Stadt baute. Er bekam einen Nachkommen Methuselah, der bekam einen Nachkommen Lamech und er nahm sich direkt zwei Frauen. Also der nächste Punkt, der völlig gegen die Gedanken Gottes gewesen ist. Gott sagt selbst in 1. Mose 1, Vers 2, dass ein Mann eine Frau haben soll. Und das setzt Gott ein vor dem Sündenfall. Ja, es war eine Folge der Schöpfung, dass Gott das so gemacht hat. Und Lamech verstößt gegen das, was Gott eingesetzt hat. Er nahm sich hier mehrere Frauen und anschließend lernen wir sogar in Vers 23, dass Lamech ebenfalls ein Mörder gewesen ist, denn er erschlug einen anderen Mann. Wir sehen den Weg ohne Gott. Und wir sehen die Folgen davon. dass Gott plötzlich diese Stammeslinie unterbricht. In Vers 24 ist die Linie Kains zu Ende. Sind das nicht ganz ernste Worte? Ich sag mal, abgeschnitten aus der Linie des Lebens. Schlagartig zu Ende. Die Linie des Menschen ohne Gott. Genau das Gegenteil von dem, was der Teufel versprochen hatte. Der Teufel versprach Leben. Es war eine listige Lüge. Denn der Teufel will die Seelen für sich und nicht für Gott. Und so wird diese Linie Gott, diese Linie hier, ich sag mal, des natürlichen Menschen abgeschnitten. Und du findest sie nicht im Buch des Lebens. Und damit gebt mir noch 5 Minuten für Kapitel 5. Vorher macht Gott noch etwas Neues. Denn sie bekamen noch einen Sohn in Vers 25. Und dieser Sohn heißt Seth. Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels. Nicht wahr? Seth heißt Ersatz. Hier können wir noch was lernen. Ich sage, es ist das Buch der Grundlagen. Man bräuchte eigentlich für jedes Kapitel weit über eine Stunde, um alles genau zu erklären. Aber guck mal, es steht hier nicht von ungefähr in Vers 25 anstelle Abels. Das hätte Gott gar nicht zu schreiben brauchen. Aber Gott macht hier etwas ganz klar. Es kommt hier etwas Neues. Gott sagt hier, diese gottlose Linie Kains, die ist einmal zu Ende. Und sozusagen die Linie von Abel, die wird jetzt wieder aufgegriffen und fortgeführt in Seth. Das heißt, die eine Linie hat Gott schlagartig abgeschnitten. Und er knüpft an Abel an und führt das Ganze fort in dieser Linie Seth. Und was ist der große Unterschied? Der große Unterschied ist bei Kain in Vers 16, das ist die Linie Kains, die Linie des Unglaubens. Und Kain ging weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden, weit weg von dem Ort, wo es mal Segen gab. Und ganz anders diese Linie Abels, die fortgeführt wird in Seth in Vers 26. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Versteht ihr jetzt, wie ich darauf komme, dass wir diese zwei großen Linien haben? Es gibt nur ein Entweder-Oder. Und dann kommt Kapitel 5. Und Kapitel 5 beginnt bemerkenswert. Ich glaube, ich hatte letztes Mal schon gesagt, dass ich die Bibel, das erste Buch Mose selbst einteilt, mit diesem Ausdruck wie in Kapitel 2, Vers 4. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde. Oder auch etwas später in Kapitel 6, Vers 9. Dies ist die Geschichte Noahs. Das gleiche, ich glaube, auch in Kapitel 10, Vers 1. Und dies sind die Geschlechter oder die Geschichte der Söhne Noahs. Kapitel 11, Vers 10. Dies sind die Geschlechter Sems. Vers 27, und dies sind die Geschlechter Taras. Aber Kapitel 5 beginnt anders. Kapitel 5 heißt nicht, und dies sind die Geschlechter Adams. Sondern Kapitel 5 beginnt, und dies ist das Buch von Adams Geschlechtern. Da haben wir nur zweimal in der Bibel diesen Ausdruck. Einmal im Neuen Testament und einmal hier. Und es zeigt uns, dass es Bücher geben wird. Und in diesen Büchern, da sind die Geschlechter der Menschheit drin aufgeschrieben. Einmal diese Linie des Lebens in Jesus Christus und diese Linie des Todes. Und hier wird uns gezeigt, was die Folge der Sünde ist. Denn in Kapitel 5, da liest du 8-mal, man kann sich das kaum vorstellen, und er starb. Ich war von Adam, heißt es noch in Vers 1, dass Gott ihn machte im Gleichnis Gottes. Aber dann kam der Sündenfall in die Welt. Und dann heißt es nur noch in Vers 3, was jetzt die Söhne von Adam anbetrifft, und Adam zeugte einen Sohn in seinem Gleichnis nach seinem Bild. Als ein Sohn von einem sündigen Menschen. Und wenn ein sündiger Mensch nicht zu Gott kommt, dann ist das Ergebnis der Tod. Vers 5, die Erlebte war 930 Jahre und er starb. Vers 8, bei Seth und er starb. Bei Enos, Vers 11, und er starb. Kenan in Vers 13 am Ende, er starb und so weiter. Darum, ich wiederhole es noch einmal, ist es so immens wichtig, dass wir eine echte Entscheidung für Gott treffen. Und deswegen finden wir, ich sage mal, fast am Ende von Kapitel 5 eben dieses herrliche Beispiel mit Henoch. Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte. Ich war 65 Jahre, lebte Henoch auf dieser Erde. Und wir lesen nichts davon, dass er mit Gott wandelte. Dann plötzlich hat Henoch diese Entscheidung getroffen. Und von da an heißt es, er wandelte mit Gott. Und dann blieb er aber auch dabei bis zum Ende seines Lebens. Denn er ist überhaupt der einzige Mann, von dem es zweimal heißt, dass er mit Gott wandelte. Von Noah lesen wir später noch einmal, ich glaube in Kapitel 6, dass er mit Gott wandelte, aber er tat es nicht bis zum Ende seines Lebens. Er hat sich nachher betrunken, Sünde ist passiert, aber von Henoch lesen wir, dass er im Alter von 65 Jahren in Vers 22 begann, mit Gott zu wandeln, und dann ist Henoch auch dabei geblieben, sagt Vers 24, und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg. Henoch ist über 200 Jahre hat er mit Gott gewandelt. Was heißt das mit Gott wandeln? Ich habe schon mal gesagt, ja, wandeln, das ist sozusagen ähnlich, als wenn ich mit jemandem zusammen spazieren gehe. Wenn ich mit jemandem spazieren gehe, dann hat das so, ich sag mal, drei Grundlagen. Die eine Grundlage ist, wir gehen beide in die gleiche Richtung. Ja, wäre schlecht. Wenn meiner Frau spazieren gehen würde, der eine geht nach links, der andere geht nach rechts, wird ja nicht viel bringen. Das zweite ist, wir gehen beide mit der gleichen Geschwindigkeit. Es bringt ja nichts, wenn ich nach 2 Minuten Kilometer weitergelaufen bin. Wenn man gemeinsam geht, das heißt das Wandeln, dann habe ich erstens die gleiche Richtung. Ich habe zweitens die gleiche Geschwindigkeit. Und das dritte bedeutet im Endeffekt auch, ich habe das gleiche Thema. Und genau das ist das, was hier diesen Henoch kennzeichnete. Er wandelte mit Gott. Er ging den gleichen Weg, die gleiche Richtung, die Gott ging. Er ging mit der gleichen Geschwindigkeit, die Gott ging. Und er hatte im Endeffekt mit Gott ein Thema, worüber er sich unterhielt. Das heißt, wir haben hier am Ende in dieser Linie einen Gläubigen beschrieben, der wirklich eine Herzensbeziehung zu diesem Gott hat. Und wir sehen, was die Folge davon ist. Die Folge davon ist Leben. Henoch war derjenige, der hier nicht sterben musste. Natürlich hat das auch eine prophetische Bedeutung. Es spricht davon, dass die Gläubigen nicht unbedingt alle sterben müssen. Dass irgendwann die Entrückung kommt und dass die Gläubigen dann schlagartig entrückt werden. Eben auch davon, dass sie nicht durch das Gericht Gottes gehen müssen. Was uns anschließend in Noah beschrieben wird, wenn dieses Gericht über diese gesamte Erde kommen wird. Nicht wahr? Gott hat uns verheißen, dass er vorher die Gläubigen von dieser Erde entrücken werden wird. Einige werden vorher heimgehen, sie werden dann auferweckt werden. Und sie werden dann mit den noch Lebenden gemeinsam, die umgewandelt werden, dem Herrn entgegengerückt werden. Und dann werden sie nicht mehr auf dieser Erde sein, wenn einmal dieses Gericht Gottes über diese Erde kommen wird. Aber das ist ein völlig neues Thema. Aber ich denke, wir haben in diesen Versen gesehen, dass hier wirklich die Grundlage für alles gelegt wird. Wir haben gesehen, was die List des Teufels ist. Was die Folgen davon sind, wenn man sich auf eine Diskussion mit dem Teufel einlässt. Was die Folgen davon sind, wenn man mit seiner Schuld nicht zu Gott kommt. Und dass es wirklich auf dieser Erde zwei große Linien gibt. Diese Linie des Lebens, gegründet in Jesus Christus. Und diese Linie ohne Gott, die einmal abgeschnitten ist, die nie mehr erwähnt werden wird. Es sind ernste Worte und jeder muss sich überlegen, auf welcher Seite stehe ich.